Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Vorhang auf für eine neue Folge Seitenweise Glück. Und wir sagen es jetzt schon mal, liebe Dörte, es wird gruselig.
Oh ja, gruselig, schaurig, bisschen blutig. Ja. Schon, ne? Alles dabei heute.
Oh, noch ein bisschen weird.
Ja, stimmt. Also falls ihr jetzt vielleicht diese Folge zwischen den Jahren hört und ein bisschen weg wollt von Weihnachtswohligkeit, dann seid ihr hier richtig. Wir reden heute über Gruselklassiker.
Vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch in den letzten Tagen ein bisschen gegruselt und hat jetzt Lust, das auch literarisch zu machen. Man weiß es nicht.
Auch dann seid ihr richtig in dieser Folge.
Ihr merkt schon, wir nehmen diese Folge kurz vor Weihnachten auf und dann gehen wir in die Weihnachtsferien. Und der Weihnachtsstress hat uns im Griff. Man merkt es an unserem Humor.
Ja, und um ehrlich zu sein, an unserer Vorbereitung auch für diese Folge.
Auch das. Sorry. Wir hatten uns ein großartiges Konzept überlegt und es zerfiel so nach und nach, ne?
Ja, apropos nach und nach. Also zuallererst, wir sprechen heute über Bram Stokers Dracula
und Mary Shelleys Frankenstein.
So, und diese beiden Gruselklassiker, die sind nicht ohne Grund in dieser Podcast-Folge Seitenweise Glück gelandet. Wir haben nämlich festgestellt, dass beide aktuell verfilmt wurden, sowohl Dracula als auch Frankenstein. Eigentlich Romane aus einer ähnlichen Zeit. Dracula ist im Jahr
1897
erschienen, genau. Und Frankenstein
1818.
So, da, was, wer sagt denn, dass wir nicht gut vorbereitet sind heute? Ich finde, das war jetzt schon einmal on fleek.
Nee, ich glaube, auch vorbereitet sind wir, aber Wir mussten halt Abstriche machen.
Und die Idee war, dass jeder von uns einen dieser Schauerromane liest. Ich Dracula, Hella Frankenstein und wir dann dazu die Verfilmung schauen und hier so ein bisschen vergleichend sowohl über die Romane als auch über die Verfilmung sprechen können. Das hat jetzt nicht geklappt, weil ich mich verguckt habe. Also nicht verguckt im Sinne von, ich habe was anderes geguckt als Dracula, sondern verguckt im Sinne von, ich habe gedacht, der läuft dann schon auf Amazon Prime. Tut er aber nicht, sondern ich habe auf den Link bei Amazon Prime geklickt und habe dann gesehen, man kann ihn erst vorbestellen und noch nicht kaufen. Das heißt, Dracula, die Auferstehung, fürs Kino verfilmt gewesen, im Kino gelaufen im Herbst, ab dem 30.01. bei Amazon Prime schaubar. Ja, konnte ich deswegen nicht, sorry dafür.
Aber ich musste lachen und ich glaube, es wird sich jetzt durch diese ganze Folge, diese Wortspielereien, die wir hier machen, die sind, also schaubar, gut. Aber ich konnte Frankenstein gucken, denn das läuft bei Netflix, ist ein Film, der 2,5 Stunden geht. Das ist für mich eine Herausforderung, das sage ich ganz ehrlich. Also nach 90, 95 Minuten, dann lässt meine Konzentration nach. Deswegen habe ich ihn in 2 Teilen geguckt. Das könnt ihr auch tun. Der läuft bei Netflix, wurde verfilmt, unter anderem mit Christoph Waltz.
Genau.
Genau, also das heißt, du konntest deine Aufgaben nicht komplett erfüllen.
Nee, tut mir furchtbar leid. In aller Form entschuldige ich mich bei euch Hörerinnen und bei dir, liebe Hella, dass ich das jetzt vor Weihnachten nicht vorbereiten konnte, so wie wir das besprochen haben. So, und bevor wir jetzt loslegen und euch einmal erzählen, worum es in diesen beiden Schauerromanen geht, ein herzliches Willkommen gerne auch nochmal an all die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja über den Adventskalender, den wir im Dezember gesendet haben, 24 Türchen mit tollen Lesetipps dahinter, zu uns gefunden haben. Das freut uns riesig. Und ich hoffe, auch wenn diese Folge nicht ganz so ist wie eine reguläre Folge, in der Hella und ich alle 2 Wochen 2 Romane besprechen. Und normalerweise haben wir diese Romane natürlich auch beide gelesen. Heute besprechen wir auch 2 Romane, die jeweils nur eine von uns gelesen haben und eine Verfilmung, die Hella geguckt hat. Okay, egal.
Weißt du was? Wir legen jetzt einfach los. Aber noch der wichtige Hinweis. Ihr könnt diese beiden Schauromane gewinnen. Dazu mehr im Laufe der Folge.
Ja, wir werden nämlich ein Codewort nennen. Und wenn ihr uns dieses Codewort an buchclub@bildderfrau.de schickt, dann landet ihr in unserem Verlosungstopf und werdet mit etwas Glück gezogen.
Dann legen wir direkt los. Und zwar mit Frankenstein von Mary Shelley. Die Ausgabe, die wir gelesen haben, stammt aus dem S. Fischer Taschenbuch Verlag. Und hat hinten auch noch eine literarische Einordnung, einen Auszug aus einer größeren Einordnung, aber das mochte ich sehr gerne. Da habe ich dann auch noch mal reingelesen, weil der Unterschied ist ja, früher in der Schule musste man das immer machen, heute ist es freiwillig, da macht es auch viel mehr Spaß. Und es erklärt noch mal so ein bisschen was zum Kontext. Und vorne im Buch gibt's auch noch einen Hinweis von Mary Shelley, die erzählt, wie dieses Buch zustande gekommen ist. Und das fand ich auch total spannend, weil sie mit Freunden unterwegs war und die sich dann überlegt haben, sie schreiben einfach mal so ein bisschen Gruselgeschichten. Und so entstand Frankenstein und wurde auch erst anonym veröffentlicht und später dann unter Mary Shelleys Namen. Und es geht um, ihr ahnt es schon, Viktor Frankenstein. Und Viktor Frankenstein ist ein junger Wissenschaftler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ja, die Geheimnisse des Lebens, des Körpers zu ergründen. Und er schafft aus toten Körperteilen, ich finde, jetzt wird schon so gruselig und auch ein bisschen bizarr. Also er erschafft eben aus toten Körperteilen einen Menschen, also ein künstliches Wesen, das aber aus menschlichen Körperteilen besteht und erweckt diese Kreatur zum Leben. Also er schafft ein Monster. Und diese Kreatur, die Viktor Frankenstein da geschafft hat, macht nicht nur ihm selbst Angst, sondern wird auch zur Gefahr für sein Umfeld. Und dann später möchte natürlich diese Kreatur, dieses Monster nicht alleine auf dieser Welt bleiben und bittet Frankenstein dann, eine Gefährtin zu erschaffen. Das möchte Viktor Frankenstein nicht, denn er hat jetzt schon gemerkt, welche Folgen seine Schöpfung hat. Und das Monster setzt dann zum Rachefeldzug ein. Die beiden verfolgen sich, jagen sich. Und die Verfolgung endet dann tatsächlich in der Arktis. Das wird im Film sehr, sehr eindeutig gezeigt. Der Film beginnt auch in der Arktis. Genau wie das Buch auch damit beginnt, dass nicht Viktor Frankenstein erzählt, sondern ein Matrose Briefe schreibt und dann einleitet, was er so erlebt hat, dass Viktor Frankenstein aufgetaucht ist, dass er aufgepäppelt wurde und dann wird so nach und nach diese Geschichte entblättert.
Und du hast es gerade schon angedeutet, also ich glaube, das Genre der Verfilmung auf Netflix ist auch Horror, oder? Es ist schon läuft das Horrorfilm oder wie ist das gekennzeichnet?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja. Habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geguckt, was da so im Genre steht. Aber es ist aufgemacht oder es ist inszeniert wie ein Horrorfilm, würde ich sagen. Also auf mich wirkt das auf jeden Fall so, weil es ist alles ziemlich düster. Die spielen schon damit, dass vielleicht Leute, die so Filme gucken wie ich, da ja so sitzen und die Hände voll auf, so, oh Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und auch diese Szenen, und das, finde ich, unterscheidet auch das Buch und den Film. Also das Buch war für mich relativ nüchtern erzählt. Das liegt aber, glaube ich, auch an dieser Sprache. Also die Sprache von 1818, dann fehlt auch die Übersetzung. Und im Film ist es wirklich so eine Wucht, die da auf einen zukommt. Und vor allen Dingen habe ich das gemerkt, nicht nur in diesen Szenen, wo dieses Geschöpf Frankenstein jagt, sondern in dem Moment, wo es erschaffen wird. Also wo es ganz viele tote Menschen gibt, die Viktor Frankenstein im Grunde sammelt und dann daraus einen neuen, ja, Menschen erschafft. So. Und das, also ich habe sowieso ein Problem damit, wenn ich so viel Blut oder Aufgeschnittenes sehe. Da kann ich nicht so richtig hingucken. Da muss man durch. Vielleicht musste ich auch deshalb eine Pause einlegen.
Und meinst du, man muss dadurch beim Lesen oder man muss dadurch beim Schauen? Also wird das auch so explizit beschrieben im Buch?
Also das Gute beim Lesen ist ja, dass man entweder weiterblättern kann oder so drüber fliegen kann und du ja auch einen gewissen Schutz hast durch deine eigene Vorstellung. Also du kannst es dir sehr plastisch vorstellen, aber du kannst auch sagen, nee, dann nehme ich jetzt so ein bisschen Abstand. Und das gelingt dir natürlich beim Film nicht, weil da musst du das wahrnehmen, was du siehst. Da hast du ja keine Chance. Trotzdem, das muss ich sagen, hat mich der Film viel mehr in seinen Bann gezogen als das Buch. Hätte ich nicht gedacht. Ich war tatsächlich echt überrascht von mir. Das sind eigentlich keine Filme, die ich mir freiwillig angucke. Aber es hat mir Spaß gemacht. Obwohl ich oft da so saß, so Gott, ich guck lieber nicht hin und ist das jetzt gleich vorbei? Und also den Film kann ich wirklich tatsächlich empfehlen.
Ja, so Grusel und Schauer hat halt einfach nochmal so einen ganz eigenen Sog, finde ich, ne? Also sowohl literarisch, und das merkt man auch, wenn man zum Beispiel Thriller liest, dass man da einfach schneller ist beim Mitfiebern und dass es nicht so viele Komponenten braucht, wie jetzt vielleicht eine Figur, die einen fasziniert und deren Entwicklung man unbedingt wissen möchte oder sowas. Also dieser Handlungsstrang des, was passiert jetzt da? Wird das aufgelöst? Geschehen weitere Morde? Findet die Polizei den Täter und so? Also diese Fragen, die man sich bei einem Thriller oder bei einem Krimi stellt, die sorgen dafür, dass einen die Handlung schon schneller auch mitreißt eigentlich. Ne? Mhm. Und das wird wahrscheinlich ja auch ein, bei dem Film auf jeden Fall ein Effekt sein.
Ja.
Bei dem Buch finde ich es interessant. Mir ging es bei Dracula so, dass mich das in der Tat auch auf eine ganz eigene Art mitgerissen hat. Auf eine andere, als wenn ich jetzt so einen modernen Mystery-Thriller wäre es ja wahrscheinlich, glaube ich, so vielleicht, wenn das ein Roman wäre, der heute erschienen wäre. Aber was ich interessant finde, ist, dass ja sowohl Frankenstein als auch Dracula in der Originalform ein Briefroman ist.
Mhm.
Und das ist ja, finde ich, eine ganz, ganz interessante Wahl, eine ganz interessante schriftstellerische Wahl, um jetzt sowas eigentlich eher so Tempogeladenes zu erzählen, aber da dann sozusagen nochmal den Schritt zu machen und eine andere erzählende Person dazwischen zu schalten, die erzählt, was passiert ist in Briefform. Vielleicht können wir da auch nochmal, wenn wir gleich nachher nochmal vergleichen, Dracula und Frankenstein drauf eingehen, weil das finde ich, habe ich gedacht, ist ja interessant. Aber wahrscheinlich war es einfach eine sehr moderne, also eine, der Briefroman war zu der Zeit damals einfach modern und es gab sehr viele Romane, die in dieser Form geschrieben wurden.
Und ich finde, auf den ersten Blick ist es ja nicht schlüssig. Also wenn ich eine Gruselgeschichte erzählen möchte, finde ich, sind so Briefe ja eigentlich nicht so das Mittel der Wahl, ne?
Das dachte ich auch, ja, oder? Weil das ist ja wie so ein Dazwischenschalten einer Erzählinstanz, die das dann ja alles auch im Nachhinein erzählt. Und der Effekt ist ja eigentlich, oh krass, jetzt passiert das, oh nein, jetzt geht der dahin, aber dabei müsste das doch was ganz anders. Und diesen Effekt, der passiert ja nicht, wenn jemand sagt, so übrigens, ich habe den und den getroffen und das erlebt und das hat er mir erzählt, so ist das ja. Ne? Der Matrose schreibt ja, ich habe Viktor Frankenstein getroffen, das ist ein Mann, der war gejagt und war irgendwie in keiner guten Verfassung aus dem und dem Grund, weil er hat ein Monster erschaffen und das jagt er jetzt und das Monster jagt ihn und so. Das ist ja das, was in dem Roman dann an und für sich in dieser Form erzählt wird.
Also diese Briefe ersetzen im Grunde den Erzähler und ich finde, das nimmt aber so ein bisschen Drive auch raus.
Mhm.
Das ist im Film natürlich anders, das kannst du ja ganz anders umsetzen, da tauchen ja keine Briefe auf.
Ja, hattest du das denn so abgespeichert? Also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn ich an Mary Shelleys Frankenstein denke, so wird es ja ganz häufig genannt, wenn man drüber spricht. Und dann gibt's ja immer noch sozusagen den Effekt, dass Leute denken, Frankenstein ist das Monster. Ne? Oder?
Ja, das ist tatsächlich so, dass viele das denken.
Ja.
Also ich dachte das nicht, aber habe das bestimmt früher auch mal gedacht.
Ja, und dann ne, sagt man ja, Frankensteins Monster, nicht, weil Frankenstein das Monster erschaffen hat. Das Monster bleibt namenlos in dem Roman eigentlich. Ne?
Hm.
So, das ist irgendwie, das finde ich, das Erste, was einem so einfällt, wenn man an diesen Roman, an dieses Buch denkt. Und dann, so ging es mir bei Dracula, denkt man eigentlich, man weiß von der Handlung und weiß, worum es geht, weil das so in die Mythologie eingegangen ist, diese Figur und diese Erzählung. Und dann fängt man an zu lesen und stellt eigentlich fest, nee, eigentlich kenne ich die Geschichte gar nicht. Oder das, wie ging es mir bei Dracula, wie ging es dir bei Frankenstein?
Ja, das sowohl bei Frankenstein als auch bei Dracula, weil Dracula habe ich ja den Roman nicht gelesen, aber natürlich nochmal nachgelesen, welche Komponenten da in dieser Geschichte vorkommen. Und ich hatte zum Beispiel ganz vergessen, dass man auch sagt, Graf Dracula. Also das hatte ich abgelegt.
Hast du die offizielle Anrede einfach mal unterschlagen, Herr?
Ja, ich weiß genau. Nicht.
Also,
aber ging es dir auch so, dass man die Geschichte eigentlich weiß, aber dann doch nicht?
Ja.
Ja.
Nee, dass man denkt, man weiß sie.
Dass man denkt, genau.
Ja, und denkt, ach so war das, das ist die Geschichte, weil man einfach, weil diese Figur so ein Typus geworden ist und so ein Grundtyp auch für weitere Erzählungen. Ich meine, es gibt ja unglaublich viele Weitererzählungen, sowohl von Frankensteins Monster als auch von Dracula sowieso. Es ist dann quasi ein Archetyp geworden und weitere Erzählungen kommen dazu. Vielleicht vermischt sich das auch einfach alles und so. Also, aber ich war erstaunt und ich habe da wieder gedacht, es lohnt sich einfach immer noch mal Klassiker zu lesen.
Ich hatte was Merkwürdiges festgestellt während des Films und auch während des Lesens. Ich habe mich gefragt, ob das okay ist, wenn wir das Monster Monster nennen. Also natürlich passieren schreckliche Dinge, ne? Aber ich konnte so diese Motivation des Monsters, nämlich diese Einsamkeit, die diese Figur hat, die dieses Geschöpf, und vielleicht nenne ich es jetzt auch einfach nicht mehr Monster, nachvollziehen. Ich meine, stell es mir ganz kurz bitte vor. Du wirst da erschaffen. Du kannst am Anfang nicht so viel. Du weißt gar nicht so, wer bin ich? Was mache ich hier? Wo komme ich her? Und es gibt nur dich in dieser Form. Alle anderen sind anders. Da finde ich das natürlich ganz sinnig, dass man sich dann, da hätte ich doch gerne noch mal jemanden dazu. Und diese Einsamkeit, Ihr habt mich schon ein bisschen bewegt, muss ich sagen.
Ja.
Gut, was dann daraus resultiert, jetzt mal dahingestellt, ne? Aber, und das fand ich ganz spannend, dass diese Geschichte einfach so viel thematisiert. Also dieses Erschaffen von etwas, wo man gar nicht weiß, wie wird denn das dann? Also da wusste ja nicht, was passiert. Dann, was darf man überhaupt erschaffen? Was ist wissenschaftlich vielleicht vertretbar, auch wenn wir hier über Fiktion sprechen? Einsamkeit, dann Ausgrenzung, alle so, was ist das? Das hat schon sehr viele Ebenen.
Und auch der Schöpfer, der sich dann von einem abwendet, ja, quasi, ne? Und
genau, verantwortungslos, oder? Meine Güte.
Ja, und also und auch, dass dieser Roman nicht nur um das Erschaffen dieses Geschöpfes geht. Ich gehe da mit dir, ich mache das jetzt auch einfach so.
Kreatur.
Dieser Kreatur, dieses Geschöpfes, sondern ja auch, also eigentlich entsteht aus der Zusammenwirkung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Also, dass sich das Monster ja an Viktor Frankenstein rächen möchte, ja, dass er wieder versucht, sie zu finden, ne, dass er Schuldgefühle bekommt und so. Also, dieses Zwischenspiel zwischen den beiden, das passieren natürlich auch schreckliche Dinge, ja, so, und grausame Dinge. Das macht so diesen Sog des Romans auch aus. So erinnere ich mich, ich habe den Roman nämlich in der Studienzeit gelesen. Und sogar eine Hausarbeit drüber geschrieben.
Also für mich war das übrigens Premiere, ja, das zu lesen.
Ja, ja.
Ja, und ich frage mich, was hat sich der denn dabei gedacht? Also da schaffst du was, weißt gar nicht, wie das ausgeht und dann ist es da und dann denkst du dir, oh mein Gott, so viele Gedanken da vorher auch reingeflossen sind, da fehlte doch noch ein Stück.
Würdest du gerne mein ernstes Wörtchen mit Viktor, ja, reden?
Bitte.
Würdest sagen, Herr Frankenstein, kommen Sie mal, ja, in mein Büro.
Das würde ich gerne, während ich mit Graf Dracula bitte nicht konfrontiert werden möchte.
Das habe ich gerade spontan gedacht. Das ist nämlich der Unterschied. Ich glaube, so in Frankenstein wird das so ein bisschen, das Böse so ein bisschen dann auch in Frage gestellt. Mhm. Ne? Und inwiefern ist das eine Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Ausgrenzung und Identitätssuche und so weiter, was du gerade gesagt hast. Ist auch im Film so eigentlich? Also hättest du auch mit der Filmfigur Viktor Frankenstein gerne mal ein erstes Wörtchen geredet? Oder hast du da andere Gefühle entwickelt zu Handlung und Figuren?
Ja, nee, da auch.
Und hattest du das Gefühl, wenn man jetzt sagt, so eine Verfilmung, da werden ja oft dann nochmal Sachen rausgearbeitet, ne? Also eine Form von Interpretation. Das ist dann ja auch eine Neuinterpretation von diesem wirklich schon sehr bekannten Mythos. Was war dein Gefühl, was die Verfilmung uns vielleicht vor allem sagen wollte? Oder auf welche Frage oder auf welchen Handlungsstrang oder auf welche Interpretation hat sich denn so deiner Meinung nach die Verfilmung so gesetzt?
Also dieses Ganze, da ist jetzt erstmal jemand, der berichtet, was erlebt wurde, wer da gefunden wurde, in welchem Setting und so, das fällt natürlich alles raus. Also dieser Film funktioniert viel, viel, viel schneller. Und ich überlege gerade, ob ich sagen würde, da ist ein besonderer Fokus. Aber es wird natürlich einiges weggelassen, natürlich. Ich meine, selbst 2,5 Stunden können jetzt nicht da dieses ganze Buch da reinpacken. Aber bei mir ist vor allen Dingen irgendwie hängen geblieben dieses, was wir gerade schon gesagt haben, dieses, ich habe da was erschaffen und jetzt will ich das nicht mehr, weil ich mich selber davor fürchte und jetzt lasse ich das einfach alleine und setze ja somit auch der Gesellschaft dieser Kreatur aus. So. Also, macht das Sinn?
Total. Ja. Ich finde das auch mega spannend, weil ich auch danach noch mal so ein bisschen geguckt habe, was wohl dahinter steckt, dass gerade diese Schauerromane viel wiedererzählt werden gerade. Und vielleicht macht das Sinn, da nachher noch mal was zu sagen, weil zum Beispiel, also vor allen Dingen das Frankenstein-Thema, ne? Wir hatten Poor Things, war ein Film, 2023 erschienen, lief in den Kinos. Da ging es auch um eine Frau allerdings, die erschaffen wird, wurde auch ganz viel besprochen, weil es auch so ein bisschen um Frauenidentität ging und so. Dann hatten wir Nosferatu 2024, das war so eine Art Dracula-Adaption, nochmal lief auch in den Kinos. Jetzt Dracula, die Auferstehung 2025 und Frankenstein 2025 auf Netflix. Und jetzt kommt The Bride, es lebe die Braut, wo es, habe ich jetzt im Trailer entnommen und ich hoffe, das ist korrekt, darum geht, dass sozusagen das Geschöpf von Frankenstein eine Gefährtin ja auch immer einfordert, auch im Roman, und die dann geschaffen wird.
Okay,
aber ist das nicht spannend, dass diese Themen gerade so viel wieder aufgenommen und neu interpretiert werden, irgendwie gefühlt, popkulturell auch?
Ist das eine Sehnsucht von Grusel?
Ja, oder vielleicht auch so der Schauerroman, der im 18. Jahrhundert Konjunktur hatte und vor allen Dingen in England ja viel erzählt wurde und so, sagt man auch, naja, das hat ja auch immer was mit Identitätssuche zu tun, kommt vielleicht auch aus einer Form von gesellschaftlicher Krise heraus oder sowas, kann eine Form von Eskapismus sein, kann aber auch eine Form von Auseinandersetzung sein mit, Wie reagiert man auf Bedrohliches, was vielleicht von außen einwirkt, auf eine Gesellschaft und so. Also ich finde es immer spannend, darauf zu gucken, wie so Trends entstehen und wie dann manchmal Dinge in der Popkultur einfach wieder hochgeholt und neu interpretiert werden.
Du hast gerade schon erzählt, dass du Frankenstein auch vor Jahren mal gelesen hast. Ich bin eigentlich eher weg von diesen Gruselschauer-Romanen. Das ist nicht so das, wo ich persönlich zugreife. Aber ich habe mich jetzt daran erinnert, dass ich in meiner Jugend, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier vielleicht schon mal erzählt habe, die Fear Street-Bücher gelesen habe. Klingelt da was bei dir?
Also erzählt hast du schon mal, ich kenne die nicht.
So, jetzt habe ich aber dann noch mal ein bisschen geguckt. Das ist so eine Reihe und da war ich ganz überrascht. Also das erste Buch kam tatsächlich 1989 raus. Das ist das Jahr, in dem ich geboren wurde.
Oh, hast du es schon als Baby gelesen?
Nee, eben nicht. Ich war ja dann quasi 13, 14, würde ich sagen.
Ja.
Und diese Bücher wurden dann auch immer zu Geburtstagen und so fröhlich im Freundeskreis verschenkt. Also ich war nicht die Einzige. Und geschrieben hat das ein Autor namens R.L. Stein. Horror-Thriller ist das Genre. Und es geht eben um Jugendliche, die in der Fear Street wohnen. Und da passieren allerlei Dinge. Und es gab, das wusste ich nicht, 160 Bände. Davon allerdings nur 82 auf Deutsch erschienen. Ich habe die auch nicht alle gelesen. Aber da hatte ich offensichtlich so eine Phase, wo ich das irgendwie lesen wollte. Und das, wenn ich mir überlege, in welcher Phase ich da war, ich war ja dann pubertierend, ist das ja auch so eine unsichere Phase, wo man, also merkwürdig, ne? Warum habe ich das da gelesen?
Ja,
und ich habe mich gegruselt, weil ich habe immer das Ende des Kapitels zuerst gelesen, weil es war ja, ich lag abends vorm Schlafengehen, habe ich das gelesen. Habe ich aber immer das Kapitelende zuerst gelesen, weil sonst war es mir too much.
Ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Freude am Gruseln, ne? Am Schauern, am so den Reiz, den das ausmacht und man natürlich in dem Moment, in dem man das liest, auch noch nicht ahnen kann, was das nachher mit einem macht, wenn es Licht aus ist und man im Bett liegt und sich denkt, was war das?
So. Aber liest du sonst auch zwischendurch mal so Schauerromane, Grusel? Horror vielleicht sogar auch?
Nein, ich hatte in der Tat auch, als ich in der Pubertät war, eine Stephen King-Phase. Hm. Ja, aber da war ich schon älter. Ja. Also ich habe jetzt nicht mit 13
mit Stephen 16.
King gelesen. Ja, genau. Also wirklich, sollte man, glaube ich, auch nicht. Ne? Also ist, glaube ich, also die sind ja ganz schön hart. Und ich weiß auch, dass das sind dann aber wirklich, wie du sagst, auch so Phasen im Freundeskreis und so, wo man dann irgendwie auch sich austauscht. Hast du das schon gelesen und das und so? Und ich habe aber richtig auch gemerkt, dass ich das nicht in großen Dosen lesen kann. Ich muss das immer verdauen. Es geht mir mit Thrillern heute auch immer noch so. Also ich habe dann so Phasen, wo ich dann so ein, zwei Thriller lesen kann. Danach merke ich so, ich brauche eine Pause. Das war mir jetzt zu viel an Düsternis und Dunkelheit und Abtauchen in menschliche Abgründe und so. Und wenn das ein bisschen so Fantasy und Mystery ist, fällt mir das, um ehrlich zu sein, interessanterweise leichter. Das merke ich auch bei Serien zum Beispiel. Also wenn das jetzt nicht Menschen sind, die sich gegenseitig Grausames antun, sondern wenn das irgendwie Vampire und Zombies sind, meinetwegen, ist das so für mich ein bisschen losgelöst von so, oh Gott, Menschen können grausam sein und sich Dinge antun und Gewalt antun und so. Das bedrückt mich dann nicht und verängstigt mich so nicht so sehr. Da habe ich dann eher so diesen Grusel- und Schauereffekt,
wenn das
nicht menschlich, genau, wenn das nicht menschliche Wesen sind, die sich da bekämpfen und vor denen man sich fürchtet und so. Ganz komischer, weiß ich nicht. Aber verstehst du, was ich meine?
Ja, Distanz.
Ja, ein bisschen realitätsferner.
Ja.
So, ne?
Bei so, ja, eindeutig.
Ja, genau. Also deswegen fällt mir diese Form von Gruseln manchmal auch leichter.
Ja. Willst du vielleicht kurz, weil wir ja jetzt im Grunde auch schon vermischen,
Kurz erzählen,
worum es bei Dracula oder Graf Dracula, aber im Buch Dracula von Bram Stoker geht.
Genau. Wir haben die Ausgabe von Insel gelesen. Bram Stoker Dracula im Insel Verlag erschienen. Und das ist, wenn ich kurz noch mal was sagen darf, eine Art Schmuckausgabe, finde ich, mit rotem Farbschnitt und Hardcover und vorne drauf so ist das Schloss angedeutet in Transsilvanien von Graf Dracula und wir sehen so Rosen und Schwarz und Totenköpfe. Also es ist schon ein sehr liebevoll gestaltetes, aber durchaus auch schauriges Cover.
Ich finde übrigens, das Cover würde 1A auch zu Frankenstein passen,
ah ja,
weil das spielt auch in alten Gebäuden teilweise. Wir haben die Totenköpfe und auch bei Frankenstein geht's ja um tote Körper, die dann anders verwertet werden. So, also es würde auch passen.
Ja, interessant. Und es gibt natürlich unglaublich viele Ausgaben dieser Romane schon. Ne? Also, Dracula von Bram Stoker. Jonathan Harker reist von England aus nach Transsilvanien, weil er auf Geschäftsreise ist eigentlich. Er arbeitet bei einer Art Immobilienfirma und soll jetzt dort einen Kunden besuchen und ihm Papiere bringen, der gerade ein Haus in London gekauft hat. und er fährt also zu dessen Schloss nach Transsilvanien und stellt, je näher er kommt, fest, dass die Menschen ihm gegenüber immer nervöser werden, wenn er sagt, wo er hin möchte. Sie drücken ihm Kruzifixe in die Hand und machen Gesten, die den bösen Blick vertreiben sollen. Also er merkt schon, irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Und dieses Gefühl, das verstärkt sich, als er auf dem Schloss von Graf Dracula angekommen ist, das hoch oben in unwirtlicher Felsenlandschaft thront. Denn Graf Dracula heißt ihn zwar herzlich willkommen, doch irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht. Er hat rot leuchtende Augen und blasse Gesichtsfarbe und seine Lippen leuchten rot und er hat auffallend spitze Zähne, aber verhält sich eigentlich erstmal, ja, Jonathan gegenüber ganz normal. Bis sich merkwürdige Dinge ereignen und Jonathan Harker merkt, eigentlich bin ich hier in Gefahr. Er versucht dann rauszufinden, was hier los ist. Er merkt auch, dass Graf Dracula ihn vermehrt an seiner Abreise hindern möchte. Und er kommt nicht mehr richtig gut raus aus diesem Schloss und beginnt dann auf Erkundungstour zu gehen, weil er feststellt, dass tagsüber Graf Dracula auch immer schläft und findet dann komische, mit Erde gefüllte Kisten und so weiter und kann sich nur irgendwann auf die Flucht begeben. Und das Ganze schreibt er in seinem Tagebuch auf, das dann irgendwann zurück in London seine Verlobte Mina zu lesen bekommt. Und bald ist klar, dass nicht nur Jonathan aus Transsilvanien zurückgekehrt ist, sondern auch Graf Dracula auf einem Schiff, das sich durch Nebel bewegt, an Land geht hier. Und zusammen mit dem Professor Van Helsing und einem Arzt, Dr. John Subart, beginnen Mina und Jonathan zu erkennen, dass hier eine große Gefahr droht und sie beginnen, Graf Dracula zu jagen und zu bekämpfen. Tragischerweise wird die beste Freundin von Mina, Lucy heißt sie, eines der ersten Opfer von Dracula in Großbritannien. Und es beginnt eine wilde Jagd, die lebensbedrohlich für alle darin verwickelten Menschen werden wird.
Also hast du beim Lesen auch immer gedacht so, nee, jetzt also noch eine Komponente mehr. Und also ich meine allein schon dieses, spielt dann in diesem Schloss, dann tauchen da, glaube ich, Wölfe auch auf, ne? Später gibt's noch ein Typ, der, glaube ich, Spinnen isst und Fliegen und so. Dann kommen natürlich Särge vor. Die Geschichte ist ja so vollgepackt.
Ja, und sehr, sehr lang. Also das Buch hat über 500 Seiten.
Ja, kein sehr, Wunder, sehr lang, was da alles rein musste.
Sehr lang, sehr ausführlich erzählt. Und was ich aber interessant finde, ist, dass hier die Grundlage, glaube ich, gab vorher schon Vampirfiguren in der Literatur, aber hier werden so viele Grundlagen gelegt für das, was so Verhalten von Vampiren ausmacht, habe ich das Gefühl. Also Dracula, das hat sich jetzt nicht so durchgesetzt, aber kann sich zum Beispiel in Tiere verwandeln ein Stück weit und auch so Ratten heraufbeschwören und so Sachen. Und er setzt sich manchmal so aus Staub zusammen und wird dann so eine richtige Figur wieder und so, kann aber nur rein in ein Haus, wenn er hereingebeten wird. Ich glaube, das ist etwas, was immer auch viel zusammen...
Das ist so bei Vampiren.
Ja, das ist so bei Vampiren, weißt du das? Aber ich glaube, das sind so Sachen,
genau. Kann niemand mehr sagen, ich wollte das nicht.
Ja, genau.
So. Dass der Vampir über meine Türschwelle läuft.
Also ich finde es interessant, dass man da halt sozusagen ganz viele Sachen erkennt, die sich danach auch immer weiter erzählt wurden. Ne? Oder zum Beispiel auch sowas wie, was du gerade angedeutet hast mit jemandem, der Spinnen isst und so. Also Dr. Suing, der arbeitet in einer, damals hat man es Irrenanstalt genannt, sagt man heute nicht mehr, also in einem psychiatrischen Krankenhaus und beobachtet dort einen Patient, der ganz merkwürdige, für ihn sehr interessante Verhaltensweisen an den Tag legt. Und der wird aber so eine Art prophezeiender Charakter, weil der sich dem Dracula verbunden fühlt und dann irgendwann noch immer sagt, er kommt und er ist ganz nah und ich muss ihm dienen und so. Und das ist auch so eine Figur, so dieser Prophezeiung von Menschen, die ja irgendwie psychiatrisch, psychisch herausgefordert sind. Das ist auch so ein Trope, so ein Symbol, das viel vorkommt in so Schauerromanen.
Weißt du, was lustig ist? Dass ich mir denke, Mann, ist Frankenstein normal. Diese Geschichte.
Ja, und im Gegensatz zu Frankensteins Geschöpf, was du vorhin erzählt hast, wird halt hier die Frage nach, was jemanden böse macht und so, die wird nicht gestellt. Also es ist ganz klar, dass Graf Dracula ist das manifestierte Böse, hat was Satanisches, was Teuflisches und muss um jeden Preis wieder aus England herausgetrieben werden, weil der einfach unglaublichen Schaden anrichten kann. Und deswegen ist das ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Romanen, weil in Frage gestellt, dass Dracula das Böse ist, das wird es nicht, ne? Also es geht um andere Fragen, die so gestellt werden, wie der sich zum Beispiel so in das Unterbewusstsein von Menschen schleicht, dass viele, vor allen Dingen Frauen, Opfer werden von ihm, dass sie dann ganz viel träumen und ganz viel schlafen, er in der Zeit so auch dann sich so in ihren Schlaf und in ihre Träume schleicht und so. Also es sind ganz viele spannende, wirklich gruselige Sachen dabei. Und was ich total interessant finde, ist, dass dieser Roman auch ein Briefroman ist und eigentlich berichtet wird aus, ne, zunächst ist das so Jonathan Harkers Tagebuch, wie er in Transsilvanien ist und da merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Da dachte ich so, ach, ist ja interessant, das wird so eine Art Lost-Footage-Situation so, ne? Also Jonathan Harker verschwindet und alles, was man dann findet, ist das Tagebuch von ihm. Geht dann aber weiter, ne? Dann gibt es irgendwie Briefe, die seine Verlobte Mina schreibt. Dann gibt es Briefe und Tagebucheinträge von John Suhr, der dann sozusagen an Van Helsing schreibt, der aus den Niederlanden kommt, um zu helfen. Dann gibt es Aufschriften von Van Helsing und so. Und ich finde, dieser Roman, und an einer Stelle wird das auch ganz deutlich klar, da sagt Mina, nein, wir müssen weiter aufschreiben, was wir erleben. Wir müssen alle weiter Tagebuch führen und uns Briefe schreiben, damit das festgehalten wird, damit hier gesehen wird, später auch, was hier passiert ist und was los war. Damit man uns glaubt. So, es ist auch ein ganz krasses Plädoyer eigentlich für das Aufschreiben, fürs Festhalten, für Dokumentieren. Das fand ich ganz interessant. So als selbstreflexiven Literaturmoment in dieser Schauergeschichte.
Wir haben ja jetzt schon gesagt, das sind beide Schauerromane. Das erschließt sich einem ja auch total. Da gibt es ja so ein paar verschiedene Aspekte, die einen Roman zum Schauerroman machen. Also das Setting zum Beispiel. Ein anderes Wort wäre auch schwarze Romantik, Schauerromantik. Und da finde ich, muss man erst, da stolpert man schon mal drüber, weil Romantik ist ja eine Strömung gewesen, damals auch, 18. Jahrhundert. Auf den ersten Blick denkt man sich aber so, hä, wie passt denn das jetzt dazu? Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil wir sind ja quasi auch ein Wissenspodcast.
Meinst du, wir haben jetzt einen kleinen Bildungsauftrag auch?
Nee, aber das finde ich ganz, ganz spannend, dann lernt man hier auch noch mal was.
Ja, ich finde, zuerst denkt man, was ist denn daran romantisch?
Ja,
so, genau. Jetzt mal ganz, genau, platt in die Tüte gesprochen. Aber zumindest in Dracula liegt dem Ganzen ein ganz großes Sehnen zugrunde. Im Sinne von Sehnsucht, im Sinne von auch Leidenschaft irgendwie, was diesen Kampf auch gegen Dracula angeht. Wiederum aber ja auch Schönheit zum Beispiel, also diese Frauen, die dann Dracula beißt und das hat ja auch dann so ein bisschen was Sexuelles, so dieses Beißen und Blutsaugen und so, das ist ja schon sehr, sehr auch körperlich und so. Also da sind schon einfach Elemente von drin und vor allen Dingen auch so, was Leidenschaft angeht und wie sich da die männlichen Hauptfiguren um die weiblichen Protagonistinnen, die es jetzt nicht so viel gibt, aber auch Sorgen und so. Also das hat schon irgendwie was Romantisches, wenn man das so interpretiert, nach Leidenschaft und tiefgründig und ja, vielleicht auch so ein bisschen die dunkle Seite von Leidenschaft beleuchten soll.
Ja,
so würde ich
Abgründe,
das jetzt,
ne?
Ja, so ein bisschen Abgründe.
Aber
so.
Das passt ja auch zu Frankenstein, weil da gibt es auch viele Sehnsüchte. Also ob das jetzt Frankenstein ist, der sich danach sehnt, ja, so die Grenzen des menschlichen Lebens auszuweiten, indem er eben den Tod überwinden will im Grunde. Oder dieses Geschöpf, das wahnsinnig einsam ist und sich danach sehnt, nicht mehr alleine zu sein, zum Beispiel.
Aber auch so dieses über den Tod hinaus, ne? Also ist ja auch etwas, so eine Art Symbolik, die Liebende sich ganz oft wünschen, dass sie zusammenbleiben können und so. Mhm. Und was ich nochmal sagen wollte, ist, auch gerade zum Thema so Frauenfiguren in den Romanen zum Beispiel, starke Frauen bei Frankenstein. Gibt es, was würdest du sagen?
So. Na,
Okay. Und bei Dracula auch, ne? Da gibt es jetzt eine starke Frau, die Mina, wo ich zwischendurch dachte, ja geil, die auch immer wieder so den Männern Mut macht und so. Aber der Blick auf Frauen auch, den muss man natürlich wirklich im Kontext der Zeit lesen, ja, ne? Also die Mina wird da von allen Menschen, von allen Männern um sie herum, also dieser ganze Männermannschaft, die sich da formt, um Dracula zu bekämpfen, da kommen dann noch ein paar andere dazu auch, ne? Jonathan, Van Helsing, Dr. Suhr und so. So, die verehren sie, weil sie so schön ist und so tugendhaft ist und so, ne? Aber sie ist, finde ich, war eine richtige Powerfrau. Also ich war immer so, ja, Mina, go, weil sie war immer so, nein, schreibt alles auf. Und dann sagt sie zu dem Arzt, der das nur so phonografiert hat, man damals gerade, also der seine Gedanken aufgenommen hat, gib sie mir, ich schreibe sie nieder, wir müssen sie einmal so. Also, wo ich dachte, sehr, Mina, sehr cool, rock on. Aber das wird natürlich nicht so richtig gewürdigt irgendwie entsprechend. Also man muss, finde ich, beide Romane auch im Kontext der Zeit lesen, was Sprache angeht, was Rollenbilder angeht und so. Das nur noch mal als kleiner Hinweis.
Wenn du jetzt entscheiden müsstest, und da kommen wir schon mal zu unserem Vergleich, zumindest zu meiner Vergleichsfrage. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, was du zuerst guckst, Frankenstein oder Dracula, wenn es das dann in ein paar Wochen gibt, was würdest du zuerst gucken?
Also jetzt würde ich, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte mich nämlich auch, als ich das Buch ausgelesen hatte, darauf gefreut, mir Dracula anschauen, weil ich das schon richtig spannend finde unter dem Eindruck oder dem frischen Eindruck von so einem Roman, durch den man sich ja dann auch, den man sich ein bisschen aneignen muss. Also man muss sich da schon anders durcharbeiten, als wenn man jetzt was Zeitgenössisches liest, finde ich. Wenn man dann so ein bisschen die Früchte auch ernten kann und sagen kann, ach cool, jetzt gucke ich mir die Verfilmung an und kann vielleicht nochmal genauer sagen, was haben sich Regisseure und Producer und Team dabei gedacht? Ach cool, guck mal, diesen Handlungsstrang haben sie aufgenommen, haben sie nochmal vertieft oder erweitert oder sowas. Also ich mag es sehr, unter einem frischen Leseeindruck dann einen Film oder eine Serie zu gucken. Ja. Und du, hast du Lust auf Dracula jetzt, nachdem du Frankenstein sowohl gelesen als auch geschaut hast, Hella?
Ja. Das würde ich mir noch angucken und dann bin ich aber auch durch mit Schauer.
Hast du dich durchgegruselt erstmal?
Dann habe ich mich durchgegruselt und dann würde ich wieder zu anderen Genres übergehen.
Sehr gut. Stichwort Genre. Wir müssen unser Codewort noch nennen und das hat was mit unserem Genre zu tun. Das heißt
Schauer.
Ja, und wenn ihr Dracula und Frankenstein gewinnen wollt, dann schickt das Codewort Schauer in den Betreff in einer E-Mail an buchclub@bildderfrau.de.
Ihr habt Zeit bis zum 10. Januar 2026.
Alle weiteren Infos und auch nochmal die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes.
Und bei uns findet ihr jetzt noch einen Lesetipp, wenn ihr vielleicht was ganz anderes braucht.
Lesetipp. Hallo, ich bin Sabrina Wolf. Ich bin Autorin des Buches Unwetter im Kopf – Mein Leben mit Migräne. Und ich habe heute als Buchtipp Besser fühlen von Dr. Leon Windscheid mitgebracht. Im Buch geht es um Gefühle, Emotionen, aber auch um Gelassenheit. Und ich habe während des Lesens einige Aha-Momente gehabt, die mir geholfen haben, meine Gefühle ein bisschen besser einzuordnen, die man so den ganzen Tag hat. Und das Buch hat mir auch geholfen, einen besseren Umgang mit manchen Gefühlen zu finden.
Vielen lieben Dank für diese Leseempfehlung. Und wenn ihr noch ein bisschen was braucht zum Lesen, vielleicht nach den Feiertagen und vielleicht auch zum Start ins neue Jahr, dann können wir euch die beiden Romane ans Herz legen, die wir in unserer nächsten Folge besprechen werden. Wir werden reden über Im Leben nebenan von Anne Sauer
und Die Ferien von Weike Wang.
Also wieder komplett anderes Genre. Wir sind wieder in der Gegenwart, Hella, tauchen daraus auf und ich freue mich drauf zu hören, was du über diese beiden Romane denkst. Wir werden dann auch versprochen wieder beide Romane gelesen haben und uns hier vor dem Mikro mit unseren Gefühlen und Meinungen zu diesen Romanen gegenseitig überraschen.
Falls ihr uns in der Zwischenzeit vermisst, dann kündigen wir hier schon mal an, in ein paar Tagen und dieses Mal nicht an einem Sonntag, sondern zwischendurch, schicken wir euch auf die Ohren eine kleine Extra-Folge, nämlich eine Recap zu unserem Adventskalender.
Da hatten wir haben es schon angedeutet, 24 tolle Buchempfehlungen und wir haben beschlossen, weil so viele von euch mitgehört und mitgelesen und vielleicht auch die Bücher verschenkt haben, wollen wir euch noch ein kleines Geschenk nach Weihnachten machen. Wir verlosen nämlich die meisten Romane, die hinter den 24 Büchertürchen empfohlen wurden. Und besprechen auch noch mal ein paar Tipps, unterhalten uns darüber, was wir so mitgenommen haben, welches Buch wir vielleicht unbedingt lesen wollen, welches Buch wir vielleicht noch mal besprechen werden hier im Podcast und verraten euch, wie ihr bei der Verlosung mitmachen könnt.
Ansonsten noch der Hinweis, aktiviert die Glocke, folgt unserem Podcast, liked, kommentiert, bewertet. Wir freuen uns über jede Interaktion mit Seitenweise Glück von euch.
Und freuen uns riesig drauf, mit euch in das Lesejahr 2026 zu starten.
Also, guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr.
Tschüss.